da sind so viele Fragezeichen in meinem Kopf. Ich kann das irgendwie nicht vereinbaren. Das ist nicht das, wofür ich das mache. Das ist mir jetzt langsam alles zu groß, zu viel, zu schnell.
Herzlich willkommen bei Wie kann sie nur? Ein Talk mit Frauen, die ihre Stimme erheben und gehört werden. Unternehmerinnen, Gründerinnen, Macherinnen, Kreative. Meine Gäste verraten dir, wie sie zu der Frau geworden sind, die sie heute sind. Sichtbar, hörbar, mutig. Freu dich auf spannende Geschichten und individuelle Learnings. Ich bin Eva Loschke, Stimmrede-Vortragscoach und freue mich riesig, Gastgeberin dieses Podcasts zu sein. Heute zu Gast Miriam Lebdiri. Miriam, ich freue mich total, dass das geklappt hat. Ich freue mich sowieso, dass ich dich kennenlernen durfte. Und zwar war das im Sommer beim Tag der jungen Wirtschaft in Berlin. Da haben wir uns kennengelernt. Da wüsste ich auch dann gerne von dir, wie es kam, dass du dort warst. Dann haben wir uns weiter kennengelernt. Du hast den Support Her Award von Cosmopolitan gewonnen in dem Bereich Changemaker. Darüber sollten wir auch sprechen. Du hast sowieso mehrere Projekte am Laufen. Ich weiß, dass du Projektreferentin der Stiftung Bildung bist und noch vieles mehr. Und Miriam, ich durfte sogar deine Fashion Show sehen in Frankfurt bei den Green Days. Kurz, liebe ZuhörerInnen, wer Miriam Lebdiri noch nicht kennt, Miriam ist staatlich geprüfte Modedesignerin und hat inzwischen ihr zweites Label gegründet. Sie möchte Brücken zwischen den Kulturen schlagen und insgesamt die Diversity innerhalb der Modelandschaft auf ein neues Level heben. Miriam, du schreibst auf deiner Website, Mode ist mehr als die Art, sich anzuziehen. Sie drückt aus und definiert, wer du wirklich bist. Keine Kompromisse, nur du und dein wahres Selbst. Das hat mich sehr berührt, als ich das gelesen habe, liebe Miriam. Und ich möchte überleiten zu dir.
Liebe Eva, freut mich total, dass ich heute hier sein darf. Danke für die Einladung. Und ich freue mich so sehr auf unser Gespräch. Ich freue mich schon, seit du mich darauf angesprochen hast, so sehr auf diesen Tag. Und ja, ich denke, der Satz sagt ja schon alles aus. Jeder von uns hat jeden Tag in seinen eigenen vier Wänden die Möglichkeit, sich ganz neu zu definieren und sich so auszudrücken, wie er oder sie es möchte und seine Stärke vielleicht auch daraus zu schöpfen. Und das kommt daher, dass ich das viele, viele Jahre nicht konnte, einfach weil ich die richtige Mode dazu nicht gefunden habe. Und als ich sie dann selbst entworfen und somit gefunden habe, hat mir das dann eben diese Stärke gegeben, zu sagen, ich kann jetzt definieren, wer ich bin. Ich kann jetzt definieren, wie ich mich anziehe. Und niemand sonst.
Du hast mal in einem LinkedIn-Post geschrieben, du fühlst dich von der Modewelt ausgeladen, nicht mitgedacht, nicht repräsentiert, ausgegrenzt. Vor allen Dingen früher. Ich glaube, heute ist das natürlich nicht mehr so. Aber innerhalb deiner Geschichte, du hast ja algerische Wurzeln, innerhalb deiner Geschichte hast du das genau erlebt, richtig?
Richtig, genau. Also ich bin im Alter von 6 Jahren mit meinen Eltern aus dem Bürgerkrieg in Algerien geflohen. Wir sind nach Deutschland gekommen und das heißt, ich habe die ersten 6 Jahre in Algerien verbracht und danach eben ja mein restliches Leben hier in Deutschland. Das heißt, wir sind jetzt schon 30 Jahre hier und ich fühle mich ja in Deutschland zu Hause, habe aber dann mit 12 Jahren, also das heißt genau in der Mitte, als ich 6 Jahre in Algerien und 6 Jahre in Deutschland war, habe ich dann zum ersten Mal gemerkt, dass die Modebranche mich einfach nicht mitdenkt. Also ich habe keine Frauen in Modemagazinen gesehen, die so aussahen wie ich. Ich habe keine Mode gefunden, die mich anspricht, die irgendwie ein bisschen mitbedenkt, dass ich nicht unbedingt bauchfrei rumlaufen möchte. Mode, die mitbedenkt, dass ich zwar die Trends liebe, die da sind, aber sie ein bisschen angepasster haben möchte. Ich hatte einfach das Gefühl, ich müsste mich entscheiden und wollte mich damals aber gar nicht entscheiden, weil ich mich ja genau zwischen den zwei Kulturen total wohlgefühlt habe und nur von der Modewelt ein bisschen erwartet habe, dass sie weitere Menschen mitdenkt und nicht einfach nur vorgibt, was getragen werden soll, was jetzt in sein soll und alle sollen genau das machen, sondern dass sie einfach Bedürfnisse von anderen Menschen mitdenkt, die vielleicht etwas Längeres haben möchten oder vielleicht ja ganz, ganz andere Bedürfnisse. Damals wurden ja auch nicht Frauen repräsentiert, die über der Kleidergröße 38 waren. Und das hat mich damals an der Modebranche total gestört. Und das wollte ich dann ändern und habe so mit 12 Jahren angefangen, Mode zu entwerfen.
Ja, genau. Da wollte ich dir jetzt ins Wort fallen tatsächlich, Miriam. Denn als wir uns kennengelernt haben, am Tag der Jungen Wirtschaft in Berlin, 2023 war das im Sommer, da habe ich ja überhaupt zum allerersten Mal selbst darüber nachgedacht. Als weiße Frau in Deutschland aufgewachsen, habe ich ja gar kein Problem. Ich gehe ins Geschäft und kaufe einen fertig. Und ich habe zum ersten Mal überhaupt wirklich in meinem hohen Alter den Begriff Modest Fashion von dir gehört und verstanden. Und seit ich das gehört und verstanden habe, bin ich ja richtig begeistert zu kapieren, also einfach auch selber im Hirn erstmal zu kapieren, dass es Mode braucht, die alle Frauen dieser Welt mit einschließt, sage ich jetzt mal. Kannst du den Begriff Modest Fashion für unsere Zuhörerinnen erklären? Denn ich glaube, nicht alle kennen ihn, oder?
Also Modest Fashion, der Begriff bedeutet übersetzt bedeckte Mode. Der hat seine Höhepunkte jetzt eigentlich erst in den letzten paar Jahren erreicht. Die Anfänge von Modest Fashion gab es jetzt hier im europäischen und US-amerikanischen Raum um die 2012, 2013. Bekannt wurde er erst dadurch, dass sich jüdische Frauen, auch christlich-orthodoxe Frauen und muslimische Frauen zum ersten Mal an Social Media gewagt haben und Modeblogs eröffnet haben, indem sie eben ihren Modestil repräsentiert haben. Das heißt, es war an sich eine gemeinsame Bewegung von all diesen Frauen, die gesagt haben, die Modebranche gibt uns nicht her, was wir wollen. Wir machen jetzt einfach unser eigenes Ding. Und das Ganze ist tatsächlich zu einer eigenen Nische und sogar zu einem eigenen Sektor in der Modebranche geworden.
Kann man sagen, du bist Pionierin dafür?
Das habe ich öfter gehört, nehme ich auch gerne so an. Tatsächlich ist das auch so. Also ich war eine der ersten hier im deutschsprachigen Raum und auch im europäischen Raum. Was natürlich für mich, also ich kämpfe manchmal mit dem Begriff Pionierin. Also viele sagen das zu mir, um mir natürlich ja Anerkennung zuzusprechen, wissen aber nicht, dass es eben genau sehr, sehr hart ist, Pionierin in einem Gebiet zu sein und was es mit einem ja auch macht. Also dass man auch manchmal ja die Geduld verliert, dass man manchmal verzweifelt, weil man denkt, warum versteht denn keiner, was ich will? Ich will ja was Friedvolles. Ich möchte einfach Mode für alle machen. Und das wird immer missverstanden. Es wird immer als nicht zugehörig verstanden, als rebellisch verstanden. Und deswegen ist dieser Begriff für mich, also ich weiß, er ist sehr anerkennend gemeint, aber er hat viel mit Verletzungen zu tun, viel mit Rückschlägen zu tun, viel mit ja missverstanden worden zu sein oder eben auch mit Rückschlägen auch am Ende.
Genau. Und du hast vorhin kurz deine Mama erwähnen wollen und da bin ich dir ins Wort gefallen. Du hast ja einige Rückschläge oder wie kann man sagen, du musstest in vielen Situationen ziemlich gut zu dir stehen. Also sei es jetzt an der Modeschule, überhaupt deine Mode zu verfechten. Als algerisch-deutsche Frau, denke ich mir, hast du auch vieles zu stehen. Und deine Mutter spielt da offensichtlich eine große Rolle.
Ja, das auf jeden Fall. Ich habe ja schon als Kind sehr gerne gezeichnet. Und meine Eltern sind beide Pädagogen, beide Lehrer. Und die haben sehr früh verstanden, dass man Kinder quasi fördert in dem, was sie gerne tun. Und da bin ich auch sehr dankbar darüber und ich weiß, dass es auch ein Privileg ist. Und somit habe ich schon mit 9 Jahren meinen ersten Künstlerkoffer bekommen. Ich habe sehr gerne gezeichnet und viel gezeichnet, habe meine Sommerferien immer mit Zeichnen verbracht. Und als dann dieser besagte Sommer kam, in dem ich 12 Jahre alt war und ich gemerkt habe, dass es die Mode nicht gibt, die ich möchte oder die ich suche oder mir wünsche, habe ich meine Skizzenbücher plötzlich mit Modezeichnungen voll gemacht. Ohne natürlich Vorkenntnisse, wie man das richtig macht. Das habe ich später erst auf der Modeschule gelernt. Aber ich habe einfach das gezeichnet, was ich mir damals gewünscht und erhofft hatte und habe die Skizzenbücher auch tatsächlich erstmal versteckt. Also ich habe mich gar nicht getraut, das überhaupt jemandem zu zeigen, weil ich einfach dachte, das ist doch verrückt. Das möchte ja nur ich, also sonst möchte das ja keiner.
Ich finde das voll absurd, wenn du das erzählst. Du entwirfst eigentlich Mode für dich selbst, sagen wir mal, und du versteckst deine Skizzenbücher. Das sieht man doch mal, welche Macht eigentlich Mode hat.
Ja, ich war noch sehr jung und da mit 12 weißt du ja noch gar nicht, was du beruflich machst und ich habe noch gar nicht verstanden, dass ich ja gerade meine eigene Mode entwerfe. Das war ja wirklich nur ein Projekt von mir, zwischen mir und meinem Skizzenbuch. Anstatt jetzt den nächsten Obstkorb zu zeichnen, habe ich einfach mal Mode gezeichnet, die ich mir gewünscht hätte. Und habe das tatsächlich einfach versteckt, weil ich dachte, wenn das jemand sieht, lacht er mich aus. Wenn das jemand sieht, dann sagt er, du bist doch verrückt. Was ist das denn für Mode? Warum soll es denn sowas überhaupt geben? Und dann war das tatsächlich meine Mama, die meine Skizzenbücher gefunden hat und die gesagt hat, oh, sind das deine Zeichnungen? Erklärst du mir, was das ist? Ist das denn Mode, die du gerne haben möchtest? Und sie hat dann das offensichtlich gesucht, weil sie gesagt hat, ich merke doch, dass es dir nicht gut geht. Ich merke ja, dass du dich mit dem, was es gibt, nicht ausdrücken kannst. Ich merke ja, dass dir diese importierte Mode auch gar nicht zuspricht und du nicht aus dich herauskommst. Und lass uns doch mal was von deinen Entwürfen probieren. Und die ersten Entwürfe, meine Mama hat ihr Studium damals durch das Nähen von Brautkleidern auch finanziert. Das heißt, sie ist da absoluter Profi, was das Nähen betrifft. Und mit ihr habe ich dann meine ersten Entwürfe gemacht, beziehungsweise realisiert. Das war eine Wickelbluse. Das war ja damals die Ende 90er Jahre. Das heißt, Wickelmode war da total in. Und die Wickelblusen waren ja immer bauchfrei. Was ich entworfen habe, war eine Wickelbluse mit also zwei Lagen aus demselben Stoff. Das heißt, man wickelt sie, man ist aber dann trotzdem nicht bauchfrei. Und ein Wickelrock, den man eben doppelt wickelt, sodass man dann die Beine beim Gehen nicht sieht. Das heißt, die Mode, die ich wollte, war einfach irgendwo dazwischen drin. Das, was ich bin, es war nicht die importierte Mode, die mir wirklich nicht zuspricht, aus anderen Kulturen und Ländern, in denen ich vielleicht nie gelebt habe oder nicht lang genug. Und es war dann trotzdem nicht genau das, was es hierzulande gab, und doch zu freizügig für mein Empfinden war. So habe ich mir eine Welt dazwischen geschaffen. Genau, und meine Mama hat dann eben diesen ersten Entwurf mit mir genäht und nach den Sommerferien bin ich mit so einem großen Selbstbewusstsein zurück in die Schule gegangen. Und ich glaube, das haben alle gemerkt. Und da habe ich gemerkt, was Mode wirklich für ein Tool ist. Und das klingt für manche, die vielleicht, ja, für die Mode was Oberflächliches ist, klingt das jetzt vielleicht sehr oberflächlich, aber du kannst wirklich durch Mode dein Empfinden oder deine Stärke auch ausdrücken und deine Stärke finden. Und das habe ich in ganz, ganz jungen Jahren gemerkt und wollte das wirklich für immer.
Ich finde es so wichtig, dass du sagst, auf deiner Website, Mode definiert, wer du wirklich bist. Und eigentlich hast du das gemacht da als Mädchen. Du hast die Mode definiert, die zu dir passt. Deine Mama hat dir geholfen und du hast deinen Wickelrock, deine Wickelbluse gehabt und hast sagen können, das bin ich. Und das ist doch so ein wichtiger Satz, anstatt irgendwas anzuziehen. Also ich kenne das aus meinem Leben. Als ich junges Mädchen war in der Pubertät, wo meine Mutter mir irgendwas gekauft hat, ich habe mich nie wohlgefühlt in dem, was sie mir gekauft hat. Und ich habe später so reagiert, als ich angefangen habe zu studieren, dass ich nur eine Hose und einen Pulli hatte und das mal zwei. Also und immer das nur anhatte damals. Unterm Strich habe ich mich damit auch nicht ganz wohl gefühlt. Aber es war, sich so zu verweigern, also verweigern dem Konsum, verweigern immer wieder neu einzukaufen. Und heute habe ich meinen Stil gefunden und ich weiß, das, was ich anziehe, da fühle ich mich wohl. Und wehe, ich fühle mich nicht wohl mit dem, wo ich mich gerade gekleidet habe. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt, den du da sagst. Mode definiert, wer du wirklich bist. Keine Kompromisse, nur du und dein wahres Selbst. Welch wichtiger Satz, oder?
Total. Und ich denke, du hast ja jetzt auch erzählt, wie du das auch in deinem eigenen Leben gespürt hast. Und ich denke, vielen Menschen ist es gar nicht bewusst. Vielen Menschen ist es nicht bewusst, dass sie vielleicht entweder von der Modebranche oder eben von der Mama etwas vorgelegt bekommen, was sie anziehen sollen oder vordiktiert. Und das ein großer Aspekt auch ist, in dem, wie man sich fühlt, wie man sich gibt, wie man sich, ja, wie man auch zu sich selber steht und wie das Selbstwertgefühl dann am Ende vielleicht auch beeinträchtigt werden kann. Wenn man es eben nicht frei auslebt.
Und ich glaube, so oder so, Miriam, egal was du anhast, du wirst immer auffallen, weil du einfach so eine schöne Frau bist, eine große Frau bist und natürlich auch viel Offenheit ausstrahlst. Also dein Blick, nicht umsonst haben wir uns kennengelernt auf so einem Kongress, wo ein paar hundert Leute waren. Ja, was hast du eigentlich damals dort gemacht auf dem Tag der jungen Wirtschaft in Berlin?
Genau, die Wirtschaftsunion haben mich eingeladen, um beim Tag der jungen Wirtschaft auf dem Panel zu sprechen. Es war ein Panel, in dem es um das Thema Mut zur Nachhaltigkeit ging. Also der Tag der jungen Wirtschaft war mit dem Hauptthema Mut verbunden. Und bei unserem Panel ging es um Mut zur Nachhaltigkeit. Und da ich ja ein Luxuslabel gegründet habe im Sommer 2021 mit dem Hauptfokus Nachhaltigkeit und Diversität, wurde ich da eingeladen, um auf dem Panel zu sprechen, und so haben wir uns kennengelernt.
Ich habe erfahren, dass du auch Projektreferentin der Stiftung Bildung bist und dass du so viele verschiedene andere Sachen machst, aber dein Schwerpunkt ist natürlich bei deinem Modelabel, das genauso heißt, wie du heißt, miriamlebdiri.com, genauso so kann man dich finden. Und du warst ja auch bei den Green Days auf einem Kongress für Nachhaltigkeit, und da habe ich ja deine Show gesehen, deine Fashion Show, und ich war sehr fasziniert, weil du ja wirklich versuchst, ganz unterschiedliche Frauen zu kleiden, unterschiedlich, zwar ähnlich, man erkennt immer, das ist der Stil von Miriam Lebdiri, aber jede Frau sieht anders und sehr eigenwillig aus. Das hat mir sehr imponiert. Die Show hat mir gut gefallen. Du hast natürlich gefehlt bei der Show. Das war ganz klar. Du hättest dem Ganzen noch die Krone aufgesetzt, aber du warst im wohlverdienten Urlaub. Der muss ja auch mal sein, denn du hast Familie und hast viel zu tun, oder?
Genau, ja. Also die Show in Frankfurt bei BMW, die war tatsächlich ja auch eine Chance, mal zu zeigen, wie diverse Mode aussehen kann. Denn ich kann dir sagen, ich habe auf meiner Reise von meinem 12-jährigen Ich bis heute ja sehr, sehr viel gelernt. Ich habe ja auf meinem Weg habe ich ja gelernt, dass es noch viel, viel mehr Frauen gibt, die sich von der Modebranche ausgeschlossen gefühlt haben. Dass es nicht nur Frauen sind, die so aussehen wie ich. Nicht nur Frauen, die aus Kulturkreisen kommen, aus denen ich herkomme. Sondern auch Frauen, die ein gewisses Alter erreicht haben. Frauen, die nicht dem Schönheitsideal, was Körpergrößen angeht, entsprechen. Frauen mit Handicap. Schwarze Frauen, POCs, also dass es noch viel, viel mehr Frauen gibt, die sich von der Modebranche nicht mitgedacht fühlen. Und da möchte ich das Modelabel sein, das eben sein Sprachrohr auch nutzt, um zu sagen, wir wollen echte Diversität leben und wir wollen echte Nachhaltigkeit im Sinne von, dass alle mitgedacht werden, alle nachhaltig in unsere Zukunft mitgedacht werden. Und da habe ich natürlich dann die Chance genutzt, verschiedenste Models einzukleiden aus allen Hautfarben, Body Sizes, Altersklassen, was natürlich leider gefehlt hat. Wir konnten keine Frauen mit Handicap bei der Show mit integrieren, weil der Laufsteg nicht ganz barrierefrei war. Das war total schade, aber es werden ja weitere Shows folgen und da kann man es dann immer wieder besser machen.
Du hast jetzt ja dein zweites Model-Label gegründet und eine Geschichte von dir, die mir auch sehr imponiert hat. Ich weiß nicht, ob ich sie richtig erzähle. Ich habe darüber auf jeden Fall einen Post geschrieben auf LinkedIn. Denn du warst in Paris und ein Investor sollte an Bord gehen für dein vorhergehendes Modelabel. Und du bist aufgestanden und du hast das Geld liegen gelassen.
Richtig,
ja. Erzähl mal, ich finde, das war sehr mutig von dir, sehr spannend. Wie kam es, dass du da einfach aufstehst und gehst?
Genau. Also mein altes Modelabel, das kann man übrigens noch googeln, das hieß Mizan. Mizan ist das arabische Wort für Balance und das habe ich im Alter von 23 Jahren gegründet, oder ein bisschen früher habe ich angefangen an der Kollektion zu arbeiten, aber mit 23 habe ich es dann gelauncht und das sollte alles verkörpern, was ich von der Mode oder Modebranche damals erwartet habe nach der Ausbildung. Und ich habe das Modelabel erstmal ein bisschen alleine gemacht, 1-2 Jahre. Irgendwann ist meine Schwester mit eingestiegen und wir waren dann so als Duo, haben wir sehr, sehr viel gerissen. Das Label war im Premium-Segment. Wir haben damit vom Bundeswirtschaftsministerium den Award Kultur- und Kreativpiloten gewonnen. Wir haben damit unsere erste Show in Washington gehabt, danach London, dann waren wir damit in Jakarta, in Istanbul. Also wir waren wirklich überall, auch Dubai, mit dem Label unterwegs und sehr erfolgreich. Und direkt nach der Dubai-Show, das heißt, nachdem wir das schon 6-7 Jahre alleine erfolgreich gemacht haben, kamen dann die ersten Investoren dazu. Und für mich war das damals eine Riesenchance. Ich meine, wer möchte das nicht, um zu wachsen, um weitere Märkte vielleicht zu erschließen. Und wir haben mit den ersten Investoren schon mal zusammengearbeitet, ohne irgendwie Vorahnung, was auf uns zukommt oder was das denn überhaupt bedeutet, dass dann Menschen mit dir im Boot sitzen, die auch was zu melden haben und die vielleicht mehr Einfluss haben, weil sie eben das Geld mitbringen. Und so kam es dann, dass mein Modelabel oder unser Modelabel damals innerhalb von einem Jahr sich rasant geändert hat. Also von nachhaltigem Premium-Label wurden wir, was damals auch Made in Germany noch war, wurden wir plötzlich zum immer noch Premium-Label, was aber jetzt in der Türkei herstellt, was ich bis dahin noch gar nicht so schlimm fand. Es gibt durchaus sehr gute Produzenten in der Türkei, die auch nachhaltig herstellen. Und dann sind wir nach einem halben Jahr, das heißt wirklich innerhalb eines Jahres hat sich das Label total geändert, haben wir dann die Türkei-Produktion auf nur noch 10% runtergeschraubt und 90% sollte dann in China produziert werden. Und unter Umständen, die ich gar nicht irgendwie hätte einsehen können. Mir wurde dann eben einfach von den Investoren immer gesagt, das ist nicht dein Bereich, das ist nicht dein Bereich, mach einfach die Skizzen, mach deine Entwürfe, mach hier die Interviews, wir kümmern uns um den Rest. Und das hat mir schon nicht gefallen. Das heißt, innerhalb von einem Jahr habe ich mein Modelabel nicht mehr wiedererkannt. Und so kam es dann, dass wir dann ein weiteres Gespräch mit weiteren Investoren hatten, die eben auch zu dem gleichen Investorenpool gehören, die jetzt eben das Label nochmal auf ein höheres Level anheben und einen Millioneninvest nochmal tätigen sollen und so viel Potenzial darin sehen. Und da habe ich dann einfach gesagt, Leute, ich erkenne das Label einfach nicht mehr und ich kann mich damit einfach gar nicht mehr identifizieren. Ich möchte das nicht. Ich nehme das Invest nur, wenn wir wieder einen Teil davon in Deutschland produzieren, wenn ich sehen kann, mit wem wir da in China arbeiten. Da sind so viele Fragezeichen in meinem Kopf. Ich kann das irgendwie nicht vereinbaren. Das ist nicht das, wofür ich das mache. Das ist mir jetzt langsam alles zu groß, zu viel, zu schnell und zu unübersichtlich und auch zu unnachhaltig. Und ja, da kam dann die Frage auf und an den Satz erinnere ich mich noch sehr, sehr gut, nachdem ich da das so versucht habe auszudiskutieren. Ja, Miriam, möchtest du denn jetzt Mode machen, erfolgreich werden oder willst du die Welt retten? Und ich meinte so, hey, Welt retten klingt eigentlich richtig cool. Also das war auch noch sehr frech von mir, aber das war mir in dem Moment so egal, weil warum soll ich noch mehr Müll produzieren, noch mehr Massenproduktion, hinter der ich sowieso nicht stehe, weiter antreiben, am Ende für Geld, damit ich sagen kann, okay, jetzt haben wir einfach ein Invest und können irgendwann einen Exit planen. Das war es mir einfach nicht wert. Und als ich dann gemerkt habe, dass wir uns da gar nicht verstehen, habe ich gedacht, bevor ich das nochmal mache, nochmal eine Investition nehme und dann alles mir aus den Händen gleitet, ist dann für mich der Weg hier beendet. Und bin dann quasi aus meinem eigenen Unternehmen ausgestiegen.
Miriam, du weißt, in jedem Podcast von mir gibt es eine spezielle Frage. Jetzt die Frage, die dem Podcast seinen Namen gibt. Wie kann sie nur? Kannst du dich an eine Situation erinnern, wo man zu dir gesagt hat, wie kannst du nur? Miriam, war das eine Situation, wo andere gesagt haben, wie kann sie nur oder gibt es andere?
Absolut war das eine der Situationen, die bis heute, wo mich bis heute Leute fragen, wie kannst du nur? Wie konntest du nur? Hättest du das doch bloß genommen, das Invest, dann weißt du gar nicht, du hättest ja später mit ihnen diskutieren können, du hättest später deine Stimme nutzen können. Das war auf jeden Fall ein Moment von, wie kannst du nur? Weil ich muss sagen, ich hatte auch gar keinen Plan B. Also ich war zu dem Zeitpunkt auch alleinerziehende Mutter von 2 Töchtern und wusste gar nicht, was ich jetzt mache, außer dass ich irgendwann wieder gründen werde und zwar so, wie ich es möchte. Und ein anderer Punkt, bei dem Leute natürlich gesagt haben, wie kann sie nur, war natürlich meine Scheidung in sehr jungen Jahren. Ich meine, ich habe auch jung geheiratet, habe mich jung scheiden lassen und das war für viele ein wie kann sie nur Moment. Gerade weil meine jüngere Tochter noch gerade mal 1 Jahr alt war und man sich natürlich sein Leben anders vorgestellt hat, als mit 2 Kindern irgendwann alleine dazustehen, einen großen Traum zu haben, der auch zu dem Zeitpunkt gar nicht wirklich funktioniert hat. Und da gibt es noch viele, viele, viele weitere wie kann sie nur Momente. Auch als ich mich bei der Modeschule angemeldet habe. Es gibt doch andere Berufe. Wie kannst du dich darauf verlassen, dass das klappen wird? Viele, viele weitere Momente.
Also wie gehst du denn mit der Frage um? Also du kennst viele, viele Momente. Wie kannst du nur? Und Momente, die dich bis heute begleiten, wo die Leute immer noch sagen, wie konntest du nur? Wie gehst du damit um? Also das scheint dich ja nicht sonderlich zu beeindrucken.
Nö, beeindruckt mich wirklich nicht. Ich meine, jeder geht seinen Weg. Jeder Mensch hat ganz andere Dinge erlebt. Jeder hat eine ganz andere Resilienz als andere. Und das, was ich vielleicht mir nicht zumuten kann, können sich andere zumuten und andersherum genauso. Und ich weiß einfach, solange ich niemandem Schaden zufüge, solange ich niemandem was Böses möchte, sondern einfach nur, also für mich das Richtige tun möchte, mache ich genauso weiter. Und ich möchte damit auch meinen Töchtern ein Vorbild sein. Und Menschen werden immer hinterfragen. Menschen werden immer deinen Weg hinterfragen. Gerade wenn du die Erste bist. Gerade wenn du Pionierin in deinem Bereich bist, dann wird es immer Menschen geben, die sagen, mach das lieber nicht. Das hat ja niemand vor dir gemacht. Bist du dir sicher? Wo sind denn die Vorbilder, die es gemacht haben? Also man braucht irgendwie immer, habe ich das Gefühl, eine Case Study, dass es jemand erstmal gemacht hat und gut darin war und ganz, ganz viel Erfolg damit hatte, damit wir diesen Weg gehen dürfen. Und ich denke, hätten all unsere Pioniere und all unsere großen Denker und Macher auf Menschen gehört, die gesagt hätten, wie kannst du nur und tust lieber nicht, dann hätten wir sie alle gar nicht.
Ja, das glaube ich auch, da hast du recht. Ich habe ja noch eine Standardfrage in meinem Podcast. Meine Frage als Stimmrede-Vortragscoach. Kannst du dich an deinen ersten Vortrag erinnern und wenn ja, wie hast du ihn erlebt?
Also professionell vor einer Menschenmenge, das war 2016 im Jüdischen Museum in Berlin. Da war Teil eines Panels und habe total gezittert. Vorher hat es noch geregnet, geschüttet. Das heißt, ich saß mit wirklich nassem Tuch und Wasser in den Schuhen. Wirklich. Ich habe das Wasser später rausgekippt. Ich werde den Tag nie vergessen. Das war tatsächlich das erste Mal, dass ich vor einer Gruppe aus Fachpublikum quasi gesprochen habe. Und da ging's lustigerweise um das Thema Modest Fashion. Da kam Rena Lewis aus London. Sie hat ein Buch geschrieben über Modest Fashion, ist dort auch eine große Denkerin und Professorin. Und dann waren noch ein, zwei weitere Panel-Teilnehmerinnen. Und da ging es tatsächlich darum, wie verbindet Modest Fashion? Wie kann Modest Fashion brückenbauend sein? Wie kann man mit Modest Fashion Kulturen verbinden, Frauen verbinden, bei denen Menschen vielleicht oder Außenstehende denken, die können gar nicht zusammengehören. Und ich liebe es ja, to prove them wrong. Und das war wirklich einfach ein passendes Panel für mich.
Also ich stelle mir jetzt vor, dass es natürlich genau dein Thema war. Du sagst, es war ein passendes Panel für dich. Hat das dir es leichter gemacht, trotz nasser Klamotten und Wasser in den Schuhen und trotz zittrigen Körper da zu sprechen? Oder würdest du heute etwas anders machen, wenn du wieder die Chance hast?
Zurückblickend war es auf jeden Fall ein tolles Panel. Ich habe tolle Menschen dort kennengelernt, mit denen ich bis heute verbunden bin. Aber ob es für mich meine Arbeit leichter gemacht hat, ich glaube eher nicht. Ich glaube, wenn Menschen deine Arbeit trotzdem als was Schlechtes, Böses, Politisches abstempeln wollen, dann tun sie das. Und es gab wirklich, sogar nach diesem Panel, bei dem jüdische und muslimische Frauen zusammen sagen, Modest Fashion ist für uns alle und wir tragen es gerne und wir lieben es, da gab es trotzdem genug Menschen, die gesagt haben, passt trotzdem nicht zur deutschen Kultur, wollen wir trotzdem nicht haben und die das einfach nicht verstehen wollten. Das heißt, meine ersten Jahre in Mode waren immer davon, auch ja wie so ein Schatten eigentlich, die ganze Zeit, um genau zu erklären, warum ich mache, was ich mache und ob das dann überhaupt zu Deutschland passt. Das heißt, das, was meine Lehrer damals gesagt haben, hat mich bis vor ein paar Jahren immer noch begleitet und hin und wieder kommen auch mal Menschen, die dann sagen, ja, aber das passt doch zu uns. Ja, aber das passt nicht zu Deutschland. Das lasse ich mittlerweile abprallen. Also da bin ich jetzt mittlerweile so, dass ich sage, dir gebe ich meine Zeit jetzt nicht. Wirklich. Lies meine Artikel, informier dich, schau dir meine Modenschau an. Ich werde mir das jetzt nicht geben. Bitte bilde dich selbst weiter.
Also inzwischen bist du sehr selbstbewusst und selbstsicher geworden. Und damals aber, wenn so viel Ablehnung kam, dann konnte dich das noch verunsichern. Und du bist offensichtlich dann öfters in die Rechtfertigungsschiene gegangen. Stelle ich mir das jetzt so vor und wolltest den anderen überzeugen. Das ist dann eine schwierige Haltung. Also besser ist, du bist überzeugt, du bist selbstsicher und entscheidest, mit wem du redest und mit wem nicht. Also wo deine Mühe umsonst ist, musst du sie auch nicht investieren. Heute, Miriam, bist du ja Speakerin und du sprichst über Modest Fashion auf den wichtigsten Bühnen der Welt. Und Du hast auf der Londoner, auf der Frankfurter Fashion Week gesprochen, aber du sprichst auch als Dozentin vor Studierenden und bringst ihnen die vielfältige Welt der Mode und deren Innovationen näher. Sag Miriam, wenn du heute Speakerin bist, was sind für dich die wichtigsten Learnings als
Speakerin? Die wichtigsten Learnings für mich als Speakerin ist, mein Publikum erstmal zu kennen und zu wissen, wer mein Publikum ist, wo sie vielleicht einzuordnen sind und wie ich sie dann auch catchen kann, mit was ich sie denn bekomme. Sind es denn nun junge Studierende, die einen Traum haben, den sie sich vielleicht auch gar nicht trauen auszusprechen? Kann ich mich ja mit ihnen total identifizieren und ihnen eben die Geschichte erzählen, wie ich mit 12 Jahren mich auch nicht getraut habe, meinen großen Traum auszusprechen und dass es immer einen Weg gibt und man sich auf jeden Fall durchkämpfen kann. Ist mein Publikum vielleicht ein Publikum, was noch nie mit dem Thema Modest Fashion in Berührung kam oder mit Frauen wie mich auch gar nicht in ihrem alltäglichen Leben zu tun haben, sondern vielleicht nur mit Stereotypen bis jetzt das verbunden haben, dann ist da natürlich die Geschichte auch wieder eine andere. Und ich glaube, ganz wichtig ist als Speakerin, ja, mit den Menschen im Raum einen gemeinsamen Nenner zu finden und sie da abzuholen und sich auch selber einzugestehen, dass es okay ist, dass wir alle unterschiedlich sind und dass manches einfach oder manche Menschen einfach ein bisschen mehr abgeholt werden müssen und wir nicht von allen erwarten können, dass alle auf dem gleichen Wissensstand sind und alle genau dasselbe denken und dasselbe wollen. Das wäre ja total langweilig.
Wie schaffst du es denn, dein Publikum so gut kennenzulernen? Wie bereitest du dich darauf vor? Wie geht das? Oder machst du das intuitiv?
Genau, also manchmal weiß man ja auch gar nicht, wer kommt. Also beispielsweise, wenn ich auf einer Modemesse spreche, weiß ich ja vorher gar nicht, wer sich denn jetzt da genau anmeldet. Ich kann davon ausgehen, dass da viele Modeschüler kommen. Ich kann davon ausgehen, dass Einkäufer kommen. Ich kann davon ausgehen, dass Presse kommt. Aber so ganz genau weiß man es an sich nie. Und in den letzten Jahren habe ich es ja auch ganz oft, dass viele aus meiner Community kommen. Also viele, die mir auf Instagram folgen, auf LinkedIn mit mir vernetzt sind, dass da plötzlich der Raum gefüllt ist mit Frauen, denen ich nichts erklären muss und die das einfach verstehen und mit denen man dann einfach nochmal einen Schritt weitergehen kann, ein bisschen tiefer sprechen kann und ja, sie einfach motivieren, ihren Weg zu gehen, wie sie sich vielleicht bisher noch nicht getraut haben.
Also Miriam, wenn du einen Vortrag hältst, dann ist es dein erstes Anliegen, das Publikum wahrzunehmen, deine Sensibilität zu schärfen. Wer sitzt da eigentlich? Was könnten die von mir wollen? Also du bist sehr publikumfokussiert und das kannst du eigentlich nur sein, weil du dir deiner Inhalte vollkommen sicher bist.
Ja, das ist total richtig. Also auf der einen Seite, um das Publikum auch kennenzulernen oder wenn ich mein Publikum gar nicht sehe und die Situation etwas auflockern möchte, dann versuche ich das natürlich auch einfach mit meiner Art. Also ich bereite da jetzt nicht irgendwie 1-2 Anfangsfragen vor, sondern ich mache das sehr, sehr aus dem Bauchgefühl heraus, fange die Stimmung so ein bisschen auf und manchmal ist es auch nur die Frage, warum so ernst und so weiter. Also manchmal kann man mit dem Publikum auch auf ganz, ganz andere Ebene schnell connecten. Und meine Inhalte, klar, da bin ich mir auch ganz sicher, sei es auch Inhalte, die nichts mit Modest Fashion zu tun haben, sondern einfach mit Nachhaltigkeit oder meine Geschichte, weil das sind ja Sachen, die habe ich ja wirklich erlebt und mit denen habe ich ja tagtäglich zu tun. Da brauche ich auch gar nicht so große Vorbereitung. Klar hat man hin und wieder Folien. Manchmal ist es auf Modemessen auch so, dass man ein bisschen mehr Zahlen und Fakten nennen soll. Dann ist da auch ein bisschen mehr Vorbereitung. Das hat man dann nicht alles im Kopf. Aber an sich sind es ja Inhalte, die ich erlebt habe und die einfach Teil meines Lebens sind und Teil meiner Reise sind. Ja, dann wiederum das natürlich viel vereinfacht, da freier zu sprechen und mit Menschen da auch auf einer Ebene zu connecten, wie man es sonst vielleicht im Alltag gar nicht schaffen würde.
Also um erfolgreichen Vortrag zu halten, da gehe ich vollkommen d'accord mit dir, muss man ganz, ganz sicher in seiner Expertise sein. Das ist, also du bist es ja sozusagen selber, deine Expertise, das bist du. Das bist du als Mensch, das lebst du tagtäglich. Und die Welt retten, Nachhaltigkeit, das sind bei dir auch Themen, die mit auch in deinen Beruf einfließen. Und dann ist das Nächste, was so wichtig ist, und das würde ich auch 100% unterschreiben, dass du Kontakt zum Publikum herstellst, wie auch immer. Also, dass du nicht einen Vortrag hältst für irgendwen, irgendwo, und du guckst irgendwohin in den Raum, sondern du versuchst, Kontakt zum Publikum herzustellen. Und das machst du gleich mit deinem Start bei den Vorträgen. Finde ich sehr schön, dass du das hier an der Stelle erwähnst. Und insofern, jetzt haben wir noch 2023. Was wünschst du dir? Was wünschst du unseren ZuhörerInnen für das neue Jahr? Lass uns das doch die Abschlussfrage
machen. Für das neue Jahr wünsche ich mir tatsächlich, gerade zu den aktuellen Ereignissen, wünsche ich mir gerade einfach nur Frieden. Also Frieden, dass jedes Menschenleben auch gewürdigt wird und wir als Menschen anfangen, mehr Liebe zu verbreiten als Hass und dass wir anfangen, Brücken zu bauen anstatt Mauern und dass wir anfangen, auf Gemeinsamkeiten zu setzen und uns einfach gegenseitig wertzuschätzen und uns mehr Liebe und Zuneigung zu geben und uns auch alle damit im Klaren sind und uns alle auch damit die Hand drauf geben können, dass jedes Menschenleben genauso viel wert ist wie ein anderes. Und ja, das ist gerade ein bisschen vielleicht zu emotional, aber die Ereignisse nehmen mich halt auch persönlich sehr, sehr mit. Ich kann die Bilder nicht mehr sehen, ich kann das Sterben und Leiden der Menschen nicht sehen und man fühlt sich manchmal so ohnmächtig und da fühlt sich Mode machen manchmal auch einfach sehr oberflächlich an, wenn man sieht, was für ein Leid andere Menschen gerade erfahren müssen. Sehr unnötiges Leid auch. Im Endeffekt sind es immer die Zivilisten, die Unschuldigen, vor allem Kinder, die darunter leiden. Und das sollte keine Mutter auf dieser Welt so etwas durchmachen und erleben, dass sie ihr Kind begraben muss. Und das ist ja, was gerade einfach aktuell ist. Und ich wünsche mir, wenn dieser Podcast rauskommt, dass wir da vielleicht ein Stück weit Frieden reinbringen konnten.
Und dass wir einander alle die Hand geben, ist ein sehr schönes Bild.
Das war Wie kann sie nur, der Podcast von und mit Eva Loschke. Schön, dass du dabei warst. Und wie immer am Schluss jeder Folge freue ich mich über dein Feedback. Das kannst du direkt an mich richten bei LinkedIn, da heiße ich genauso Eva Loschke. Wenn du keine Folge von Wie kann sie nur verpassen möchtest, abonniere den Podcast. Wenn du selbst Gast sein möchtest oder jemanden vorschlagen möchtest, schreib mir. Und ansonsten bis in 2 Wochen. Tschüss.